Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 715. Manchmal stinkt es eben. Ja, Samsung ist ja irgendwie so das Apple von Android. Ja, und da ist jede Kleinigkeit, die eben auftaucht, gleich ein großes Ding. Ja. So ist es auch diese Woche wieder mit Samsung passiert. Die Medien waren voll davon. Was ist passiert? Was ist los bei Samsung? Ja, dazu später mehr. Mich war sehr interessant diese Woche auch. Google bringt jetzt Satelliten-Messaging auf Android 15. Damit stellen sich aber auch gleich viele Fragen. Welche Geräte zum Beispiel sind denn für Satelliten-Messaging hier eigentlich geeignet? Ja, denn das hängt auch unter anderem von den Prozessoren ab. Ja, erst vor kurzem gab es ja das Erstaunen, ein sehr billiger Anbieter, welcher war es, Unifone oder Ukitel, einer von beiden, ja, hatte, die verwechsel ich sowieso immer, aber einer von beiden hat jedenfalls ein Gerät veröffentlicht, bei dem das Satelliten-Messaging quasi ein zentraler Bestandteil der Werbung war, mit einem MediaTek-Prozessor. Weil Qualcomm da nicht sehr drauf hingewirkt hat und Pläne sogar eingestellt hat. Von daher stellt sich natürlich die Frage, inwiefern haben Hersteller überhaupt die Möglichkeit, hier was zu machen? Und natürlich auch mit dem Betriebssystem her, was kann denn da gemacht werden? Sind die neuen oder auch die momentanen, die Tensor G3 Chips vielleicht geeignet für das Ganze? Und wie sieht es dann aus? Also es bleibt spannend. Ich finde, es ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich hoffe auch, dass das nicht nur Notfallnachrichten sind, sondern reguläres Satelliten-Messaging. Dass so etwas natürlich nicht kostenlos sein kann, das dürfte relativ klar sein. Muss auch sagen, wäre auch ansonsten kaum zu bewältigen für die Satelliten, die Message-Flut, die dann auftauchen würde. Das heißt, da wird schon ein Riegel vorgeschoben werden, denke ich. Und so wie es eben auch bei anderen Satelliten-Messaging-Betreibern, die eben auch die Verbindung zu diesen Diensten dann eben herstellen, so Staffelungen gibt, also so 100 Nachrichten im Monat beispielsweise kosten so und so viel, ja, und da gibt es also als Begrenzungen, wie viel Nachrichten man überhaupt verschicken kann. Davon ausgenommen sind natürlich Notfallnachrichten, hoffentlich muss nicht jemand mehr als 100 Mal eine Notfallnachricht im Monat schicken, ne? Das wäre schlecht. Ansonsten denke ich, ist das eine wunderbare Sache, denn man glaubt es kaum, ich habe ja schon gejammert, aber wenn man sich so die Karten von den Netzbetreibern anguckt, könnte man meinen, in Deutschland gibt es keine Stelle mehr, das nicht abgedeckt ist. Ach, wäre das schön. Wir sind, also ich fühle mich hier immer, was die Netzabdeckung anbetrifft, geradezu in einem Entwicklungsland. Ja, ja, ein Begriff, den ich momentan sehr stark gebrauche, denn so kommt es mir immer mehr vor, wenn man das in vielen anderen Ländern vergleicht. Also ich war letztens, habe ich bei einer Sendung gesehen, ja, die haben berichtet über Japan und Mobilfunk und dann beschweren sich Leute manchmal, weil sie nicht in allen Tiefgaragen mit dem Smartphone Empfang haben. Wohlgemerkt nicht in allen, denn viele haben bereits die Signale natürlich von außen nach innen gelegt, sodass man auch im Tiefgaragenbereich ein Smartphone nutzen kann. Und das sind also die Probleme, ne? Das erinnert mich so an, auch mit der Bahn an Probleme, die Japan hat etwa 99% Pünktlichkeit bei den Zügen. Das ist nicht aus der Nase gezogen, diese Zahl, sondern das war auch berichtet worden, könnt ihr gucken, bei tagesschau.de. Die Kunden sind nicht sehr begeistert, dass es nur 99% sind, nicht 100%. Also das Niveau ist dort schon ziemlich hoch, ja klar. Aber wenn die wüssten, dass man hier in Deutschland 15 Kilometer vom nächsten Ort, noch nicht mal 10 Kilometer vom nächsten Ort, auf einmal keinen Empfang mehr hat. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist so, wie jetzt? Ne? Also es ist wirklich schlimm. Egal. Jedenfalls, wir brauchen das. Wir brauchen Satellitenmessaging, ja, weil die Netzabdeckung bei uns katastrophal schlecht ist. Und natürlich auch auf anderen, in anderen Ländern zum Beispiel, die etwas weitläufiger sind. Ja, also auch in den USA gibt es viele Stellen, wo es keine Netzabdeckung gibt. Ja, oder in Australien beispielsweise. Ja, da gibt es einfach keine Antennen. Ja, weil dort auch keine Menschen normalerweise leben. Ja, was ist aber, wenn man trotzdem durch so ein Gebiet muss? Ja, und dann ist eben zumindest die Notfallversorgung über SMS-Messaging per Satellit gegeben. Das ist doch schon mal was, ne? Also ihr seht, es gibt schon ein paar Gründe, warum das sehr schön wäre. Gut, dass Google dran arbeitet, aber wie gesagt, es bleiben noch sehr viele Fragen offen. Wo funktioniert es? Mit welchen Geräten funktioniert es? Und so weiter und so weiter. Smartwatches. Tja. Also da hat jetzt auch ein Verfahren, ich habe schon in der Rios Wochensicht darüber gesprochen, ein Verfahren gegen Apple in den USA begonnen. Ein Monopolverfahren. Und da wurde auch angesprochen, dass die Apple Watch nicht mit Android funktioniert. Das muss sich ändern. Apple sagt übrigens, die hätten es probiert, haben es aber nicht geschafft, die technischen Hürden zu überwinden. Also die Apple-Ingenieure könnten gern doch vielleicht mal mit Ingenieuren aus dem Android-Bereich zusammenarbeiten, um vielleicht ihre Kenntnisse aufzufrischen, wie man das bewerkstelligen könnte. Ja, muss man vorsichtig zu sagen. So, als ob es ja keine Smartwatches auf Android gibt. Und vor allem, es gibt ja auch keine Smartwatches, die auf Android und iOS funktionieren. Ja, das gibt es überhaupt nicht. Tja. Also wenn Apple das nicht schafft, dann tun sie mir echt leid, dann sollen sie ihre ganzen Leute, die dafür verantwortlich sind, feuern und Leute einstellen, die etwas besser sich mit den Sachen auskennen, und dann funktioniert es dann auch. Hm? Also das wird sicherlich vor Gericht auch nicht gelten gelassen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber gut, die haben da natürlich ganz andere Probleme. Ich finde es aber halt auch sehr dumm von Apple, dass sie die Apple Watch nicht auch für Android kompatibel machen. Die Überlegung, dass die Leute sich wegen einer Apple Watch ein Apple iPhone holen, finde ich doch ziemlich weit hergeholt. Ganz im Gegenteil, ich würde mir eine Apple Watch holen. Würde ich machen. Ja, wegen den sehr guten medizinisch anerkannten Gesundheitsfunktionen auch. Ja, ich habe das schon mal gesagt, wenn man da in eine Praxis geht und legt Werte vor von einem normalen Smartwatch oder Band, da wird es also vollkommen ignoriert. Aber bei der Apple Watch, da werden die Daten tatsächlich auch berücksichtigt, ja, oder auch angeguckt, weil das bekannt ist, dass das relativ genau ist. Ja. Gut, wie auch immer, ich würde mir so eine Uhr kaufen, also ich denke, damit bin ich nicht allein, eine schöne Apple Watch Ultra 2, absolut okay, aber eben nicht zusammen mit einem Smartphone von Apple, weil ich kann damit nichts anfangen. Ich habe ja die Erfahrung hier schon mit dem iPad gemacht. Also ich versuche händeringend immer wieder neue Anwendungsmöglichkeiten zu finden. Ja. Ich bin halt nicht in dem Apple-Universe eingespannt, sondern ich bin auf dem Android-Universe. Und dort ist alles, was ich getan habe, drauf. Und es bringt nichts, wenn ich mir ein Gerät hole, das in sich im Prinzip geschlossen ist. Zwar gibt es diese Google-Apps, ne? Darauf die ganzen Google-Apps installieren, dann kann ich mir gleich ein Android holen und ein bisschen Geld sparen. Ja. Das ist genau das Problem, dass da vorher. Das heißt, ich würde mir eine Apple Watch kaufen, wenn ich es mit dem Android-Gerät nutzen würde, aber ich kaufe mir kein iPhone, weil ich eine Apple Watch möchte. Das ist absurd. Ja? Für mich jedenfalls. Mag sein, dass da vielleicht vereinzelte Leute sagen, nee, ich will diese Apple Watch, also muss ich hier komplett umsteigen auf Apple, kein Problem. Ja, ja, okay, machen vielleicht tatsächlich welche. Aber ich denke, das wird nicht so die Regel sein. Eher verliert Apple da ordentlich Geld, weil sie eben diese Uhren nicht auch an Android-Nutzer verkaufen können. Ja, so sehe ich das. Wie dem auch sei, dem US Department of Justice wird das relativ egal sein, wie viel Umsätze Apple verloren geht. Die wollen jetzt hier herausfinden, ob das eben eine Wettbewerbsbehinderung darstellt oder nicht. Und wir werden sehen, wie das eben dann ausgeht. Ich bin allerdings wirklich, wie gesagt, sehr, sehr dafür, dass da mal was getan wird. Wie gesagt, die Aussage von Apple, sie könnten das nicht tun. Sie haben es nicht geschafft, nach etlichen Jahren probieren. Muss ich sagen, wenn man sowas sagt, man sollte doch vorsichtig sein, was man sagt. Da tut man sich doch selbst diskreditieren. Also wenn man das nicht hinkriegt, dann sollten sie vielleicht von irgendeinem Billig-OEM aus China sich mal Unterricht geben lassen, wie das funktioniert, auf beiden Systemen das Smartwatch laufen zu lassen. Gut. VLC hat auf Android große Probleme. Es gibt wohl einen kleinen Zwist mit den Videoladen, also den Herstellern von VLC und Google. Videoladen behauptet, dass Google einige Limitationen eingeführt hat, dass es verhindert, dass die App normal geupdatet werden kann. Somit gibt es also jetzt eine uralte Version von VLC im Google Play Store, was natürlich nicht besonders vertrauenserweckend ist. Und man fragt sich natürlich schon, was ist da der Hintergrund? Ja? Ein Punkt wäre die Google Play App Signing Requirement, was dort eben Videoladen nicht schmeckt. Die behaupten, das wäre eine Aufgabe gegenüber dem der Kontrolle der Keys und es würde gegen Open Source Prinzipien verstoßen. Also ehrlich gesagt, ich bin nicht so tief in dem Thema drin. Ja, es geht dort um die Verifizierung von der Authentizität von App Updates. Ehrlich gesagt, ich sehe eigentlich das Problem nicht, aber okay, wie gesagt, ich bin nicht so stark da drin verwurzelt, von daher kann ich es nur von außen betrachtet sehen, okay, bei anderen funktioniert es, vielleicht sollte es bei Videoladen auch funktionieren, auch bei Open Source Software müsste eigentlich machbar sein. Ja, was ansonsten noch da vorhanden ist, warum werden diese Beschränkungen gemacht, diese Limitierungen? Das ist eine gute Frage. Klar kann man mit VLC auch YouTube-Videos abspeichern. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich der Grund ist. Ja. Wenn doch, wäre das natürlich schon ein Hammer. Problem ist aber jetzt momentan, dass diese App eben nur sehr langsam und zögerlich geupdatet wird. Die Version jetzt ist von Sommer 2023 und das finde ich eigentlich nicht ganz so prickelnd. Ja. Ich habe VLC allerdings schon sehr lange nicht mehr ausprobiert. Ich habe den Mixplorer, da geht alles wunderbar, ganz ohne VLC. Und ja, dennoch, ich halte eigentlich von VLC große Stücke auf meinen ganzen Linux-Systemen. Es ist immer drauf. Es ist für mich der Player. Und wäre eigentlich schade, wenn er unter Linux jetzt nicht mehr so richtig aktualisiert werden würde. Fände ich sehr, sehr schade. Okay. Ja, dann mal gucken, was wir noch haben. Galaxy S24 Ultra. Ja, da gibt es jetzt das Problem, was ich auch vorhin schon gesagt habe. Ne? Manchmal stinkt's. Ja. Ach, ja, was soll ich dazu sagen? Okay, also fangen wir so an. Einige User haben den S-Pen herausgezogen, der beim Galaxy S24 Ultra ja vorhanden ist, und haben einen Geruch gemerkt. Da geht dann sofort natürlich das Kopfkino an, ja, bei einigen, von Furzgerüche bis zu Kot soll alles möglich eben riechen, ja. Es ist der Geruch von verbranntem Plastik. Und Chaos, ne, ihr wisst ja, ne, also Moment mal. Bei Samsung, da riecht was komisch. Ja, das ist doch wirklich ein Grund für auf allen Newsportalen von Android irgendwie zu schreiben, na, dass der S-Pen stinkt. ja, okay. Gut, also der stinkt. Natürlich muss sich Samsung da auch zu Wort melden, weil sie ja sonst nichts anderes zu tun haben. Ne? Und erklären, warum der stinkt. Und das ist einfach so, das Gerät wird ja warm. Und zwar sehr warm. Ist ja auch ein Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor. Ne? Da wird es schon ein bisschen warm. Und der S-Pen ist ja in dem Gerät quasi eingeschoben. Und dadurch wird er sehr, sehr warm. Wenn man den also dann rauszieht, dann stinkt es tatsächlich nach verkokeltem Plastik. Aber keine Panik. Es ist warmes Plastik. Da brennt nichts, da kokelt nichts. Aber wenn Plastik sehr stark erhitzt wird, das falsche Plastik stark erhitzt wird, dann riecht es etwas komisch. Ja? Kein Grund zur Panik, sagt Samsung. Das ist normal. Und wenn der S-Pen sich abkühlt, dann verfliegt auch der Geruch relativ schnell. Das wurde dann auch von verschiedenen Newsredaktionen im Schweiß ihres Angesichtes getestet. Ja. Und tatsächlich ist es also so, dass der Geruch dann nach einer Zeit verschwindet, wenn der S-Pen sich abgekühlt hat. Und wie gesagt, der S-Pen wird nicht heiß vom S-Pen selbst her, sondern von dem Smartphone her. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel den S-Pen im Auto aufs Armaturenbrett legt, und dann wird er genauso anfangen zu stinken, wie wenn ihr den eben ins Gerät reinsteckt. So sieht's aus. Gut, damit haben wir das Mysterium vom stinkenden S-Pen geklärt. Was haben wir denn noch Wichtigeres? Nichts mehr, also das muss die Welt verändern. Ja, ist ganz klar. Und da ist zum Beispiel das Tablet mit der Mansi 9300 Prozessor von Vivo, das jetzt auf den Markt kam, vollkommen uninteressant eigentlich dagegen. Naja, ich sag's doch mal, was damit auf sich hat. Ich habe ja schon mal letzte Woche darüber gesprochen. Jetzt ist es offiziell geworden, das Vivo Pad 3 Pro. Und tatsächlich ist das Teil wirklich super performant. Da drin ist ein Dimensity 9300 Prozessor, einer der schnellsten Prozessoren, die es auf diesem Planeten gibt. Und das beim Tablet, das ist ja der Wahnsinn. Auflösung 3,1K, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, 13 Zoll Screen. Und das macht dann schon mal was her. 11.500 mAh Akku. Und wenn ich das ja genau richtig sehe, dann hat es auch 200 Watt Fast Charging, wenn ich das richtig sehe. Keine Ahnung, ist das wahr? Das kann doch gar nicht sein. Was meinen die damit? Okay, steht da drauf. Fragezeichen, keine Ahnung. die meinen da bestimmt mit was anderes. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das mit 200 Watt geladen wird. Auch wenn es neben den Akkuwerten steht, sehr seltsam wäre das. Naja, egal. Darauf kommt es nicht an. Bei den Benchmarks sind die Teile jedenfalls weit vorne. Das sind unglaubliche Benchmark-Werte, die hier erreicht wurden. Über 2,1 Millionen, das ist der Hammer. Ich muss schon sagen, also bei Antutu, das ist schon ziemlich heftig. Und das für ein Tablet, Hut ab. Damit ist das mit Abstand das schnellste Tablet, das es auf diesem Planeten gibt. Zumindest mit Android. Wie die Geschwindigkeitsvergleiche zu den iPads aussehen, weiß ich nicht. Gibt's hier, oder liegt mir hier nichts vor. Na, immerhin. Also das ist doch schön, würde ich mal eins kaufen. Nein, ich kaufe mir keins, weil ich habe ja jetzt da schon das iPad rumliegen und weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ah gut, ich könnte mit einem Android-Tablet wesentlich mehr anfangen, aber nö, so mache ich das jetzt auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Red Magic 9 Pro Plus gibt es jetzt bald am 29. März in einer Bumblebee Transformers Limited Edition. Und damit nicht nur das, sondern da das Red Magic 9 Pro Plus ist, hat es auch einen anderen Prozessor drin. Das soll nämlich mit diesem neuen wie heißt der nochmal? Snapdragon 8S Gen 3. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt, ausgestattet sein. Ja. Das wäre also eine sehr interessante Geschichte. Allerdings möchte ich da noch hinzusagen, ich kann das noch nicht hundertprozentig bestätigen, weil es gibt auch noch andere Aussagen, dass es eben ganz normaler Snapdragon 8 Gen 3 drin ist. Okay, von daher möchte ich es nochmal mit einem Fragezeichen versehen. Soll jedenfalls 6,8 Zoll oder hat jedenfalls 6,8 Zoll AMOLED-Screen mit LPDDR5X RAM, UFS 4.0, 5500 mAh Akku, in 16 Minuten auf 100% geladen und kommt eben in diesem Bumblebee Transformer Look, was ziemlich cool aussieht. Aber ansonsten, ja, mal sehen. Ne? Ich finde es ja immer wieder cool, dass es solche Sachen gibt. Aber, naja, gut, das Red Magic 9 Pro war ja bei mir mal in der Auswahl. Pro Plus sicherlich auch mit dabei jetzt wieder. Aber eher unwahrscheinlich, denn da sind mir die Kameras einfach ein bisschen zu schlecht. Die sind schon sehr, sehr gut. Ich wollte aber eigentlich jetzt ein ausgesprochenes Kamera-Handy haben. Also, wo der Fokus voll auf den Kameras liegt. Aber, naja, wenn Sony tatsächlich hier dieses machen sollte, was angekündigt wurde, dann wäre das sehr, sehr schlecht. Und dann müsste ich alles nochmal neu überdenken. Die Kameras vom S24 reichen mir nicht. Vom S24 Ultra, das steht fest. Also ich muss abwarten, wie das da dann weitergeht. Aber das ist meine persönliche Sache, mit der ich ja schon eine ganze Zeit rummache und man hört einfach nichts von Sony. Ja, deswegen kann ich mir auch die Polar-Uhr abschminken, die es jetzt gibt. Eine neue Uhr von Polar, die Crit X2 Pro. Die am, kann man das überhaupt übersetzen? Also the most rugged wearable yet. Ja, also wie könnte man das übersetzen? Die am besten geschützte Uhr bis jetzt? Vielleicht, ja, also so ein, man kennt ja dieses Rugged Cases, ne, die hauptsächlich bei Outdoor-Produkten und so. Ob das jetzt so stimmt, also wenn ich mir das jetzt so angucke, ne, gut, die Smartwatch, ja, okay, als Smartwatch mag das sein, aber wenn, also eine G-Shock von Casio ist da wesentlich besser geschützt, Ja, drumherum. Also das sind Rugged-Geräte, ja. Im Vergleich dazu ist das nichts. Aber gut, als Smartwatch sicherlich sieht spannend aus. Wäre eigentlich was für mich, ja. Aber bei 749 Dollar steige ich dann halt doch aus, weil ja auch hier dann bei mir das neue Smartphone bald anliegt und da bin ich also jetzt erstmal raus, ne? Also das heißt erstmal, da bin ich raus dann bei dieser bei dieser Uhr, ja. Schön sieht's aus, hat ein eingebautes GPS und auch Kartennavigation, wie man auf dem Screenshot sieht, ist möglich, also direkt auf der Uhr. Das ist sehr, sehr faszinierend. Vor allem eben für Outdoor-Leute ist es perfekt. Und ja, was soll man da noch weiter dazu sagen? 10 Tage hält es durch, so groß ist die Batterie, Wahnsinn. Mil-Standard 810 geprüft, 1,39 Zoll AMOLED-Screen, geschützt von Saphir-Glas. Also man kriegt was fürs Geld, der Preis geht da wohl absolut in Ordnung, nur eben, es ist halt trotzdem viel Geld, ne? Und nö, also das warte ich erstmal. Ne? Samsung hat für seine Tablets noch eine kleine Überraschung. Allerdings nur, wenn ihr Enterprise-Tablets habt, das heißt für Firmen. In diesem Enterprise-Programm gibt es ja die verschiedenen Tablets, und wenn ihr davon eines habt, dann könnt ihr euch jetzt freuen, denn es gibt jetzt 8 Jahre Updates dafür. Aber nur für die Enterprise Edition von diesen Tablets. Das zeigt, dass hier für Firmen oft wichtig ist, dass die Geräte länger benutzt werden können. Statt neuere Geräte, das erklärt auch, warum gerade zum Beispiel, also ein Anwärter ist ja das Galaxy Tab Active 5, ja, das ist so ein Gerät, das eben auch in der Enterprise Edition gibt und das Ding ist, also das ist so schlecht ausgestattet, das ist so weit hinten dran, das ist überhaupt nichts. Aber gut, für eine Firma ist das dann eben vielleicht, sind andere Sachen wichtiger, das auf der Baustelle zu benutzen, dass das eben 8 Jahre dann Updates gibt, das ist ja in Ordnung. Ja, dann braucht man nicht alle paar Jahre, alle 2 Jahre hier die Leute neu einzuweisen, wie jetzt das neue Gerät funktioniert, ne? Sondern man kann das einfach weiter nutzen, das ist doch auch was. Oder wenn eben das Gerät kaputt geht, austauschen durch ein neues Gerät, wenn man weiß, es gibt noch lange Updates und das kann man ja dann auch relativ gut planen. Die Consumer-Tablets bekommen nach wie vor nur 4 Jahre Updates. Da stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Ja, also wenn das die gleichen Tablets wären, ja, dann könnten die doch auch die Updates bekommen, oder? Ist doch schon irgendwie fies. Nun ja, wie auch immer. Also ihr braucht nicht zu denken, dass diese Galaxy S9 oder S8 Tablet-Reihe jetzt dieses tatsächlich bekommt, diese lange Software-Updates für Konsumenten, auch nicht für Firmen, weil die gibt es offenbar nicht für Firmen angeboten. Aber die es eben gibt, die für Firmen, die werden eben länger geupdatet. Ehrlich gesagt, ich bin ziemlich sicher, dass es früher oder später auch 7 Jahre Updates für die Tablets gibt. Ist ja auch schon normal im Konsumentenbereich fürs Galaxy S24, es wurde ja angekündigt, 7 Jahre. Ich denke, das wird früher oder später dann auch bei den Galaxy Tablets auch ankommen, denke ich mal. Hoffe ich. So, der neue Dimensity 9300 Plus, der soll in Verbindung mit dem Vivo X100S Pro kommen. Ja, ist da ein Pro dran? Also X100S? Ja, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Ich sage jetzt einfach mal Vivo X100S. Das ist die verbesserte Version mit dem Dimensity 9300 Plus Chipsatz. Ja, und der ist noch schneller als der Dimensity 9300, mit dem ja das normale Vivo X100 Pro ausgeliefert wird. Ja, das hat die an der Dimensity 9300 und das neue X100S hat jetzt tatsächlich auch den Dimensity 9300 Plus drin. Wahnsinn, also hier gibt es quasi sowas wie ein Modell-Update mittendrin. Also ich meine, das ist ja noch nicht lang auf dem Markt, das X100. Wow, auf der einen Seite verwundert es mich zwar, auf der anderen Seite ist es auch mutig von Vivo. Klar, es werden jetzt vielleicht einige verprellt sein, ja, die das X100 Pro geholt haben. Und jetzt kommt schon das S dann. Okay, auf der anderen Seite, für die Leute, die es noch nicht geholt haben, okay. Ne? Das ist ja für mich auch ein Ausweichgerät, das X100 Pro, weil es phänomenal gute Kameras hat. Aber jetzt ist natürlich das mit dem S wieder ein großes Problem, mit dem X100S. Jetzt würde ich wieder davor zurückschrecken, mir das X100 Pro zu holen, wobei das zumindest, da habe ich zumindest eine Quelle in Europa entdeckt, die das liefern kann. Für das mal sehen, ob dieselbe Quelle das auch liefern kann, also diese neue Version liefern kann. Das wird man dann sehen. Ich bin jedenfalls gespannt, wie das weitergeht hier mit Vivo übrigens in Deutschland. Denn eigentlich dürfen die ja ihre Sachen verkaufen. Wieder, aber noch ist auf der Seite Sendepause, noch wird nichts verkauft. Das finde ich sehr, sehr komisch. In Österreich kann man die Geräte ganz normal kaufen. Von da würde ich das dann auch importieren lassen. Ist ja kein Problem, EU. Also das heißt, in der EU selbst ist es okay. Nur in Deutschland werden die noch nicht verkauft. Keine Ahnung, was da der Hintergrund ist. Aber Vivo hat es auch schon offiziell angekündigt, dass sie wieder in Deutschland verkaufen will, aber es ist noch nicht auf der Seite drauf. Und ich finde auch nicht bei Amazon oder sonst irgendwo in deutschen Shops dieses Vivo. Es ist ziemlich komisch. Ja. Also auch hier müssen wir jetzt noch warten. Immer warten, warten, warten. Ich habe bald die Schnauze voll vom Warten. Ja. Ich warte auf Sony, ich warte auf Vivo, ich warte auf was weiß ich noch alles, ja, bis endlich mal diese Geräte auch bei uns rauskommen. Und wenn die Geräte dann bei uns vorhanden sind, dann kommt schon wieder das neue Gerät, weil wir wieder warten müssen. Super. Immer wieder eins hinten dran. Oh Mann. Gut. Ach ja, was gibt's sonst noch bei dem X100? Das dürfte alles soweit gleich. Es ist nur eben der Prozessor. Es gibt also nur ein Prozessor-Update. Gut. Das heißt nur das Prozessor-Update. Das ist schon gut genug. So, Google Maps, Leute, Google Maps, ja, ist mit Abstand, mit weitem Abstand, die populärste Navigations-App. Und warum wundert mich das nicht? Genau, weil es kaum wirklich gute Alternativen gibt, die in der Qualität wie Google Maps eben angesiedelt sind. Es gibt OSM End beispielsweise. Das habe ich schon seit Jahren, habe ich da schon ein Premium-Abo dafür. Zahle also jedes Jahr brav dafür. Aber ich nutze es nur relativ selten als Navigationssystem, weil ich einfach gemerkt habe, dass bei Google Maps die Informationen genauer sind, was zum Beispiel Verkehrsdichte anbetrifft, etc. Die Umleitungen sind entsprechend sinnvoller. Ich kann Routen einstellen für eben mein Hybridfahrzeug. Später hinaus gibt es auch Einstellungsmöglichkeiten für Elektro. Wenn ihr einen Verbrenner habt, könnt ihr eben das einstellen und so eben die optimale Strecke für euch fahren lassen. Ich habe da schon mit Leuten rumdiskutiert. Da bin ich mit jemandem gefahren, der eben normaler Verbrenner hat, ja, und ich habe das eben auf Hybrid eingestellt und da hat er eine komische Route genommen, ja, und das war dann eben deswegen so, weil die Strecke wäre für Hybridfahrzeuge wesentlich spritsparender gewesen, also energiesparender gewesen, als für normale Fahrzeuge oder eben Verbrennerfahrzeuge. Und wenn ich das auf Elektro umstelle, dann kriege ich wieder eine neue Route angezeigt, die eben speziell für Elektroauto am energieeffizientesten ist. Zum Beispiel gibt es eine Grundregel, also Stadt ist für Elektro- und für Hybridfahrzeuge besser als Verbrenner. Und Autobahn generell etwas schlechter. Ja, so. Also das heißt, wenn es eine Balance gibt zwischen Zeit und Strecke und Energieeffizienz, da wird die beste Route dann eben dafür genommen. Das heißt, es kann sein, dass man zum Beispiel länger durch die Stadt geführt wird oder länger über eine Landstraße geführt wird als über die Autobahn, wenn das effektiver ist und natürlich nicht so viel Zeitunterschied macht. Das wird natürlich da auch mit reingerechnet, ganz klar. Bringt ja nichts, wenn ihr 2 Stunden unterwegs seid über die Landstraßen, ja, und ihr werdet in 3/4 Stunde mit der Autobahn dort. Ja, also dann ist klar, dann wird auch bei jedem Fahrzeugtyp die Autobahn ausgewählt werden, bei längeren Strecken, klar. Aber bei kürzeren ist es oftmals dann zum Beispiel interessant, kleinere Straßen zu nehmen, durch den Ort, Stop and Go, ist kein Problem, ja, da wird kaum Energie verbraucht, während die Verbrenner da ordentlich, ja, durch das ständige Anfahren, Abbremsen, ordentlich eben Benzin raushauen. Okay, egal. Seht ihr, und genau solche Sachen, die fehlen eben den meisten anderen Navigations-Apps. Und deswegen wundert mich das überhaupt nicht. Die Unterschiede hier sind relativ groß. Ich bin auch, ja, wie gesagt, nicht verwundert, dass Apple hier sogar noch hinter Waze ist, weil das war halt auch bedingt durch den relativ schlechten Start von Apple Maps. Das war ja ein richtiges Desaster und das hängt immer noch nach. Das heißt, da sind die Leute immer noch skeptisch. Es gibt ja bis heute Scherze auch in den USA, wo eigentlich ja Apple mit dem iPhone absolute Dominanz hat, ja. Nutzen die Leute trotzdem auf dem Apple iPhone Google Maps, weil sie dann, sie wollen ja auch schließlich ankommen ans Ziel. Eben resultieren aus den Problemen, die es früher mal gab, die aber wohl schon lange behoben sind. Aber sowas bleibt halt doch hängen. Und währenddessen hat sich natürlich auch Google Maps weiterentwickelt. Dort findet man eben auch tatsächlich nur mehr für die Navigation, egal ob ihr jetzt dann die nächste Ladestation finden wollt. Das geht alles wunderbar und das ist halt schon dann ziemlich gut, muss man ehrlich sagen. Obwohl ich immer gern USMN nutzen würde, letztendlich, wenn ich sicher sein möchte und ja, mir unbekannte Strecken fahre, nutze ich dann eben doch Google Maps lieber aus Sicherheitsgründen. Fragt man sich natürlich schon, ja, wenn mir die Strecke bekannt ist, warum nehme ich dann überhaupt eine Navigation? Ach ja, wisst ihr, ich bin ja eben so richtig faul. Ja. Ich will keine Unsicherheit haben. Wenn ich dann doch mal eine Umleitung fahren muss, ne, dann kriege ich ja die neue Route automatisch angezeigt auf dem Navigationssystem. Deswegen läuft eigentlich bei mir immer ein Navigationssystem mit, selbst wenn ich eine Strecke fahre, die ich eigentlich schon ganz gut kenne. Ja. Tja, so ist das. Übrigens ist das auch eine Empfehlung, weil wenn zum Beispiel irgendwas auf dieser Strecke dann zum Beispiel einen Stau gibt oder einen Unfall oder sonst irgendwas, Google Maps reagiert da sofort und leitet euch auf eine andere Strecke um. Glaubt mir, vertraut Google Maps. Vertraut Google Maps, denn ich habe schon des Öfteren gesagt, so ein Quatsch, und bin dann doch die andere Route gefahren, nur um festzustellen, ach, hätte ich doch auf Google Maps gehört. Ja, genau. Okay, next. Möglicherweise auch eine Alternative für mich. Eine Photography Edition vom Nubia Z60 Ultra. Wenn ich denn wüsste, wo ich das herkriegen würde hier. Soll am 28. März rauskommen. Und damit, also das erste, was ich gedacht habe, als ich das Design gesehen habe von dem Nubia Z60 Ultra in der Photography Edition, war Polaroid. Ja, Polaroid. Das sind genau die Polaroid-Farben. Ich hoffe, die kriegen keinen Ärger. Also so richtig das Silber, roter Punkt, rot umrandete Linse, dann schwarz und dann so eine lederähnliche Textur auf dem Plastik. Oder was das auch immer ist. Ja, also das ist Polaroid-Kamera. Ja, ganz einfach. Finde ich sehr cool. Sieht sehr cool aus. Soll auch etwas dem Z60 Ultra in der normalen Edition voraus haben. Allerdings muss ich sagen, die Kameras sind identisch. Das heißt, es sind nach wie vor 50 Megapixel Sony IMX800 Primärkamera, 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 64 Megapixel Periskop Telefotolinse mit dreifach optischem Zoom. Also genauso wie bei dem Vorgänger auch. Und damit auch ähnlich wie das Red Magic 9, das Gaming Phone. Das bedeutet auch, dass dieses Nubia sehr viel Power hat. Auch wenn es kein Gaming Phone ist, hat es so viel Power wie ein Gaming Phone, weil das basiert quasi auf dem Red Magic. Aber andere Kameras als das Red Magic. Nur, die Kameratests bei dem normalen Nubia Z60 Ultra waren eher so mäßig. Daher müssten sie sich für die Photography Edition doch noch was einfallen lassen. Und das soll so sein in Form von AI Editions, also Zusatzfunktionen in der Kamerasoftware, die eben die Qualität deutlich verbessern sollen. Okay, ja. Ich bin gespannt, wie dann nach dem 28. März die ersten Reviews von speziell dieser Photography Edition aussehen. Ansonsten lesen sich die technischen Daten auch sehr, sehr gut. Weil das auf diesem Gaming-Handy passiert, hat es einen 6000 mAh Akku, übrigens einen Silikon-Anode-Akku mit 80 Watt Wire-Charging, LPDDR5X RAM mit UFS 4.0 Storage, also schnell. Und es gibt Versionen bis zu 24 GB Hauptspeicher und 1 TB Storage. Ja. Also man kriegt genug Power und Speicher bei diesem Nubia Z60 Ultra. OLED-Panel rundet das Ganze ab. 1500 Nits ist hell genug für einen zu blenden. Und von daher wäre es gut, wenn denn die Qualität von den Aufnahmen mit der Kamera tatsächlich gut genug wäre. Das möchte ich nochmal abwarten. Das Aussehen, wie gesagt, wie so eine Polaroid-Kamera ist schon mal vorhanden. Natürlich nicht die Form, aber das Design von den Farben her. Auch dieses Metall, dieses silberne Metall, das ist so Brushed Metal, wie eben bei den alten Polaroid-Kameras. Ich finde es richtig urig. Und es passt wirklich gut. Da haben die wirklich was Gutes gemacht, vom Design her mal wieder. Nicht schlecht. Nur eben, die Leistung muss trotzdem stimmen. Und da müssen die mich erst überzeugen, dass die Kameras in der Photography Edition durch die Software auch wirklich besser sind als die in der normalen Edition. Weil, wie gesagt, die war nur mäßig. Eines dazu zu sagen zu dieser Photography Edition von Z60 Ultra. Das hat auch eine Übersetzungsfunktion drin, Real-Time Language Translation, so ähnlich wie beim Galaxy S24 Ultra. Das wird auch damit zusätzlich eingebaut werden. Dann eben, wie gesagt, hängt alles an der AI Magic Function, die eben auch hier eingreifen soll. Übrigens, bei wenn man also Bilderserien macht, soll erkannt werden, welche Story der User mit diesen Bildern erzählen möchte. Ja, so kryptisch ist das ausgedrückt. Und stellt dann entsprechend die Fotos ein und korrigiert die Image Processing Funktionen so, damit es abgestimmt ist. Ja. Also, könnte man das zum Beispiel so sehen, ihr seid irgendwo auf einem Mittelaltermarkt, ja, macht dort Bilder und dann wird das alles so ein bisschen, ne, so in so einem Stil, vielleicht ein bisschen älter oder so, wenn ihr irgendwo auf dem Westernmarkt seid, ne, Western-Style, dann wird es eben so, ja, vielleicht so ein paar Sepia-Töne mit reinkommen, sowas in der Richtung, ja. Ob man das dann wirklich will, keine Ahnung, aber ich hoffe, dass dann auch noch andere, weniger invasive AI-Funktionen vorhanden sind, damit eben bessere Bilder gemacht werden können. So, dann gibt es noch ein paar Sachen, die waren aufgetaucht. So, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Hier bei der Community, genau. Da hat Pedaro geschrieben, was haltet ihr von www.rabbit.tech? Soll ja der Personal Assistant 2.0 sein, aber ich würde mich nicht wohlfühlen, meine Zahlungsdaten einer KI zu geben. Ja, also ich habe ja über diesen Rabbit R1 schon berichtet. Da war ja das große Ding auf dem Mobile World Congress und auch schon vorher hat er für Furore gesorgt. Nicht schlecht, das Teil. Geht auch preislich meiner Meinung nach voll okay. Aber diese Zahlungsdaten, KI, okay. Also ich meine, das ist ja nur ein Aspekt, was das Teil kann. Ja, aber sind wir mal ehrlich, wir müssen das ja machen, wenn wir das auch komfortabler machen wollen. Denn, Leute, ihr müsst euch, das war damals schon beim Google Assistant so, nur der Google Assistant ist ja im Vergleich zu einem wirklichen Assistenten gar nicht wirklich, hat ja nicht wirklich genug Funktionen. Ja, man kann ein paar Lichter einschalten lassen oder so, aber man kann jetzt nicht sagen, okay, buch mir für morgen 9 Uhr eine Zugfahrkarte mit dem ICE nach, was weiß ich, Berlin. Boom. So, dann geht das nicht so einfach. Ja? Dann wird vielleicht die Bahnseite aufgerufen oder was weiß ich. Mit diesem Rabbit R1, da könnt ihr das machen. Und zwar alles komplett. Das dauert dann ein paar Sekunden und dann sagt ihr euch, okay, die Karte ist reserviert, ist bezahlt, dort und dort und die Uhrzeit, das und das Gleis, Abfahrt. Wumm. So, fertig, das ist es. So, und natürlich braucht er dann auch Zahlungsdaten, eure Adressdaten, eigentlich alles, ne, um das eben machen zu können. Das ist logisch. So, das Einzige, warum es uns komisch anmutet, ist die Tatsache, dass wir das normalerweise nicht gewohnt sind. Also, wenn ihr zum Beispiel ein Geschäftsmann seid, ein erfolgreicher Manager zum Beispiel, ja, der hat keine Zeit für eine Karte zu buchen, Leute. Der ruft, das sagt seiner Sekretärin oder zu seinem Sekretär, Leute, macht das, ich brauche eine Karte, ich muss dorthin fahren, fertig. Mehr sagt er nicht. Und dann machen die alles glatt mit dem. Inklusive Angabe von Zahlen, inklusive Bezahlen, inklusive das und vielleicht wird auch noch die Frau angerufen und gesagt, oder der Mann angerufen und gesagt, Leute, oder hört mal zu, da, ne, er ist jetzt dort auf dem Meeting, ja, und nur damit sie Bescheid wissen, zack, ja, und ruft dann noch eventuell Geschäftspartner an, die zu dem Zeitpunkt Termin haben, dass es dann nicht geht, und so weiter und so weiter. Ja, seht ihr, aber für den Mann ist es ganz normal, dass eine Person, ja, oder mehrere Personen, manchmal sind es mehrere Personen, diese Daten hat und sogar für ihn das alles machen. Wir sind es nicht gewohnt, deswegen kommt das bei uns so gruselig vor. Ja, das geht doch nicht. Aber wisst ihr, was wirklich gruselig ist? Die Zahlungsdaten einem echten Menschen zu geben, das ist gruselig. Ich habe kein Problem damit, meine Zahlungsdaten einer KI zu geben, wenn die dafür gemacht ist auch, ja, und nicht lernt für öffentlich zugängliche Sachen, ist ja logisch. Aber einem Menschen die Daten zu geben, da hätte ich schon deutlich mehr Probleme. Und ich kann euch versichern, aus erster Hand weiß ich das, dass man das lieber nicht tun soll. Ja, ich kenne da wirklich, also was da manchmal gemacht wird, genauso das Vertrauen von, ihr gebt irgendwas dem Händler um die Ecke. Ja, würde ich nicht machen. Der sympathische Händler um die Ecke ist eben auch nur ein Mensch, den man möglicherweise gar nicht so gut kennt, wie man vielleicht gedacht hat. Und ruckzuck ist halt mal, ne, die Kreditkarte, die man da benutzt hat, ne, mal schnell eben, ja, für was anderes genutzt worden. Tja, ganz, ganz übel. Könnt ihr euch noch an die Zeiten erinnern, wo ihr sogar eine Kreditkarte, eine Kopie von der Kreditkarte machen lassen musstet, wenn ihr einen Handyvertrag haben wolltet? Tja, und die sitzen dann, diese Kopien sitzen dann in einem Ordner 10 Jahre lang. Was kann da nur schief gehen, ne? So sieht's aus. Mittlerweile ist es verboten, mittlerweile darf man es nicht mehr. Früher durfte man das. Mit Ausweiskopien ist aber ähnlich, das darf man bei einigen Sachen heute machen. Ja, würde ich euch nicht empfehlen. Aber die KI, dein KI würde es machen. Weil die KI hat keine Intention, euch grundsätzlich übers Ohr zu hauen und hat auch keinen, in Anführungszeichen, persönlichen Nutzen davon. Ja, natürlich, klar, die Daten, die per KI erlangt werden, müssen irgendwo gespeichert werden, dann haben auch wieder eventuell Menschen Zugriff drauf, aber das ist halt immer so, das ist generell so. Übrigens, wenn ihr etwas online bucht, haben auch viele andere Leute diese Daten, nicht nur die Firma, von der ihr bucht, ja, und so weiter. Also man könnte da jetzt eine Riesenkette aufmachen. Ich sag nur mal so, nach meiner letzten Buchung bei booking.com, ohne dass ich jetzt irgendetwas sagen kann, wer, wo, was, wann geleakt hat. Aber seitdem bekomme ich jede Menge Phishing-Mails über PayPal, mit dem ich bezahlt habe. Mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Ihr seht, also es ist grundsätzlich immer ein Problem. Ja. Und deswegen hätte ich kein Problem, der KI die Sachen zu geben, wenn denn sichergestellt ist, dass niemals ein Mensch mit diesen Daten in Kontakt käme. Ja. Aber ansonsten ist es eigentlich auch egal. Trotzdem, ich habe kein Problem mit KI, ich habe Probleme mit Menschen. Viele Probleme mit Menschen. Wenig Probleme mit KI. Alright, so. Und dann gab es noch etwas. Jetzt müssen wir mal schauen. Da ging es doch. Ja, genau. Da ging es ich weiß gar nicht, wer das jetzt in der alten Community war, ist ja egal, also OM, ja, OM, ja, cool. Jedenfalls, der hat mir hier was Schönes geschickt, oder die hat, ich weiß nicht, keine Ahnung, tolles Projekt, man kann so schön in Erinnerung schwelgen, wenn man damit aufgewachsen ist. 64er Magazin ist jetzt wieder online. Eigentlich wäre das was gewesen für die Rios Wochensicht, aber trotzdem, ich mach's jetzt mal hier, ja. Irgendwie habe ich das verpeilt, aber heute ist ja das ganz normal. Heute verpeile ich irgendwie alles. 64, aber ihr kennt das Magazin noch, na? Klar, ne? Was? Was? Ihr kennt es nicht? Okay, also ich kenn's. 64er von Markentechnik damals, ja. Und da gibt es jetzt so, wie so eine Revival, Website, ja, und da sind auch Ausgaben, zumindest eine momentan, verfügbar. Ja. Ich hoffe, dass da noch viele weitere Sachen kommen und das ist wirklich schön gemacht. Ich weiß gar nicht, ist das offiziell von Markentechnik? Gibt es Markentechnik überhaupt? Ich weiß es gar nicht genau. Jedenfalls stehen hier überall so Copyright 1984 Markentechnik Verlag Aktiengesellschaft. Richtig cool. Also ich, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen ominös. Aber genau das macht es auch hier aus. Richtig cool. Und ja, also ich bin begeistert, dass es sowas gibt. Ich hätte ja gern alle 64 Ausgaben. Ich habe da auch schon geantwortet im denn das Problem war, als bei meinem letzten Umzug habe ich alle Originale entsorgt wegen Platzprobleme. Ja, das war so eine Kurzschlussaktion, das hätte ich nicht gemacht. Ein schwerer Fehler. Ich vermisse die so, die Happy Computer und C64 Ausgaben. Naja. Einige der Happy Computer Ausgaben habe ich schon gefunden zum legalen Download im Internet. Beim 64er Magazin bin ich mir da nicht sicher. Habe jedenfalls nicht viel gefunden, aber zumindest mal hier diese Website lässt einen mal so ein bisschen, wie sagt man jetzt, so die Nackenhaare aufstellen. Ich hoffe, dass da kommt noch mehr von diesen Ausgaben zum Download dann. Ja, und darum sagt auch, ja, ich habe gesagt, ich hätte lieber sollen den Kühlschrank daheim also zurücklassen, statt eben die Originale vom 64er Magazin zu entsorgen. Und da hat er auch gesagt, das wäre auf jeden Fall die bessere Wahl gewesen. Ja, das sehe ich mittlerweile auch so. Ja. Okay, dann gab es noch was bei mir, und zwar wegen Updates. Ich habe schon letztes Mal beim Oktober-Update, also 5. Oktober Sicherheitsupdate von meinem Qbert King Kong Star gemerkt, okay, das Update ist 35, irgendwas Megabyte groß. Ja. Und es kam mir dann doch ein bisschen klein vor. Jetzt das neue Update, es kam tatsächlich jetzt ein Sicherheitsupdate, 5. Februar. Jetzt ist es auch nur 35,4 Megabyte groß. Ist also ein bisschen unterschiedlicher, nicht genau dieselbe Zahl, aber auch 35 Megabyte rum. Und das Problem ist jetzt, ich wurde da stutzig. Denn für mich hat es sich so angefühlt, als ob da lediglich die Versionsnummer geändert wurde und da gar kein echtes Sicherheitsupdate eingepflegt wurde. Es hat wirklich Schwierigkeiten gehabt, Informationen darüber zu finden, was ich übrigens sehr, sehr schade finde. Im Internet, ich habe nirgends etwas gefunden, eine Größenangabe von diesen Sicherheitsupdates. Ja, wenn dann zum Beispiel die OTA-Images, okay, klar, aber das sind ja die kompletten Images, die sind dann 2-3 Gigabyte groß, okay, aber die Incremental Security-Updates, wie groß die sind, habe ich nirgendwo gefunden. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Nach langem Hin und Her habe ich dann was gesehen, dass also ein vorheriges Sicherheitsupdate Ende 2023 tatsächlich auch bei anderen, die ein anderes Smartphone hatten, 35, ich glaube, es war sogar ein Pixel-Smartphone bei einem, genau, 35 Megabyte großes Update haben. Und okay, dann habe ich mal jetzt Entwarnung gegeben, also möglicherweise ist es doch ein komplettes Update, also ein richtiges Security-Update, denn je nachdem, was eben dort geändert werden muss, ist es halt auch nicht viel. Es kam mir halt nur sehr, sehr wenig vor. Ja. Und nun ja, okay. Jedenfalls kann ich jetzt nicht genau sagen. Also meine ersten Befürchtungen kann ich jetzt eben nicht bekräftigt sehen, weil tatsächlich schon mal auch beim Pixel-Gerät eben ein 35 Megabyte-Update, Security-Update kam. Ein Vergleich zu anderen Firmen lässt sich hier kaum machen. Da muss schon reines AOSP drauf sein, um da in etwa einen Vergleich ziehen zu können, weil die einzelnen Smartphones haben ja unter Umständen ganz andere oder haben ja immer andere Oberflächen. Das heißt, da sind die Größen zumindest geringfügig anders oder auch deutlich anders, ja, je nachdem, was da eben gemacht werden muss bei den einzelnen Sachen. Muss ich das erstmal so akzeptieren. 35 Megabyte Update als Security Update kommt mir halt sehr, sehr gering vor. Angezeigt wird mir jetzt jedenfalls 5. Februar als Security Update, und damit muss ich mich jetzt eben zufrieden geben und hoffen, dass das auch tatsächlich die entsprechenden Lücken dann durch dieses Update gepatcht wurde. Tja, so ist es. Ziemlich komisch. Es stellt sich da tatsächlich die Frage, ob es da nicht eine bessere Möglichkeit gäbe, bei Android auch zu prüfen, ob so ein Sicherheitsupdate tatsächlich auch echt ist. Weil da kommt es einem wirklich schon in den Kopf, fängt man einmal an zu denken, dass eine Firma auf die Idee kommen könnte, ja einfach nur die Versionsnummern zu ändern und sonst nichts bei einem Update, damit die Leute zufrieden sind und sehen, ich habe das neueste Sicherheitsupdate, alles okay, ne? Das kriegt man dann nicht mehr leicht so weg, ja? Dann will man schon irgendwie wissen, genau was wurde da gemacht bei diesem Update, ne? Oder ist das tatsächlich die richtige Größe? Wäre vielleicht gut, wenn Google mal zumindest die AOSP-Größe von einem Incremental-Update posten könnte, damit man so ungefähr weiß. Ja, wenn dort steht, okay, das sind 500 Megabyte, dann weiß man, okay, das kann nicht stimmen, da wurde nichts gemacht. Ja, ist es dann 40 Megabyte, dann ist es okay, dann ist das halt 35 Megabyte, dann haben die es angepasst, ist ein bisschen kleiner, aber dann ist es okay. Ja. Ist halt schon komisch. Ne? Wie gesagt, kommt einmal auf die Idee, wird schwierig davon wieder wegzukommen, von dieser Vorstellung, dass es nur gefaked ist. Gut, da komme ich jetzt auch zum Schluss zur App der Woche. Diesmal ist es mir leicht gefallen. Ich habe durch Zufall einen Post entdeckt auf einer Webseite, ich weiß schon gar nicht mehr, wo das war, und zwar über die Kontrolle von CPUs. Ja? Das heißt, dass wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Gerät hat, will man immer alles Mögliche darüber wissen, was ist drin, was funktioniert, und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil der Hersteller gibt manchmal Sachen an, die stimmen gar nicht. Ja, so ist ja auch schon ist letztens passiert bei einem Gerät, ich weiß nicht mehr, um was es ging. Das hat allerdings der Speicherzugriff. Die hatten gesagt, das wäre USF 4.0 Speicher. Das war es aber nicht. Das war die Vorgängerversion noch, obwohl es so beworben wurde. Ja. Und das ist natürlich alles andere als schön. Und deswegen will man doch als mal probieren, ja, alles rauszufinden, was das Phone zu bieten hat. Und das kann man mit solchen Hardware und Systeminfo-Apps. Und eine davon, die ich besonders cool finde, ist DevCheck Device and System Info. Ja. Das ist sehr, sehr spannend, denn das sind viele, viele Funktionen drin, die ihr nutzen könnt. Also zum Beispiel, ihr kriegt erstmal eine Übersicht, dann seht ihr die Hardware an CPU, aber ganz ausführlich die GPU, alle Leistungsdaten, die diesen Prozessor haben, auch die Kerne davon werden aufgelöst, System, was für ein System läuft bei euch, ja, und so weiter. Was sind hier, Moment, ich gucke mal auf meinem hier, damit ich euch das mal zeigen kann. Ich habe das schon wieder deinstalliert bei mir. Gleich mal wieder machen. So, hab's mal gleich wieder drauf gemacht. Es ist halt so, wenn man hier die entsprechenden Daten dann eben gesehen hat, dann wird's auch ganz schnell wieder interessant, so interessant das ist, ja. Also am Anfang kriegt man dann klar schon mal gezeigt, die Batterie, Temperatur, den Status der Batterie, ja, auch der Zustand der Batterie, ne, ob er gut ist, schlecht oder mittel und so weiter und so weiter. Das heißt, wie viel Realkapazität hat der Akku noch? Die Wi-Fi-Geschwindigkeiten, ist es Wi-Fi 4, 5, 6? Ja, das kann man dort sehen. Dann eben auch das Informationen über das Display, sogar wie viel PPI das Display hat, wie die Framerate ist, bei mir zum Beispiel jetzt hier auf dem Q-Board 90 Hertz, die Screengröße ist, kann man genau sehen. Und natürlich auch die Auflösung, falls ihr mal Hintergrundbilder erstellen könnt. Ist mir letztens wieder so gegangen, ja. Welche Auflösung hat mein Smartphone? Weil ich wollte ein neues Hintergrundbild für mein Smartphone erstellen. Und ja, deswegen ist sowas immer gut, wenn man das zur Hand hat, ne? RAM, auch das wird dann geprüft und man kriegt zum Beispiel auch gesagt, wie viele Kanäle es hat. Bei mir sind zum Beispiel 16-Bit Dual-Channel mit 17,1 Gigabit Sekunde Bandbreite. Das alles ist hier schön drauf. LPDDR4X RAM mit 2133 MHz und 12 GB davon ist vorhanden. Yay! Und genauso ist es mit dem Storage. Da werden der interne Storage, aber bei mir zum Beispiel auch die SD-Karte mit aufgeführt. So dass man das eben alles sehr, sehr schön sehen kann. Bei der Hardware ist, wie gesagt, dann eben der Prozessor mit drin und zwar ganz ausführlich. Man kann sogar eine CPU-Analyse machen lassen, wo die einzelnen Kerne nochmal geprüft werden. Ja. Man kriegt einen Prozess, also 7 Nanometer kriegt man angezeigt bei mir hier. Ich habe Dimensity MediaTek oder MediaTek Dimensity 700 in dem Keyboard drin. Und. Also wie gesagt, es ist eine Fülle von Informationen. Ich könnte jetzt noch eine ganze Zeit so weitermachen. Ja, schön finde ich auch, dass vom Operating System auch die Spitznamen mit drin sind. Zum Beispiel Android 13 heißt ja Tiramisu. Das ist ja in der letzten Zeit eigentlich total untergegangen. Dann wird man hier auch angezeigt, Security Patch, ne, 5. Februar und so weiter und so weiter. Also das ist wirklich sehr, sehr toll. Batterie eben auch nochmal. Netzwerke habe ich schon gehabt. Ja, und dann die Kameras. Also die einzelnen Kameras werden hier auch genau aufgelistet mit Brennweite, mit Shutter Speed, ob es ist eine Image-Stabilisierung dabei und so weiter. Und zwar alle einzelnen Kameras. Hier, ich habe drei Kameras hinten und eine vorne. Alles super gut aufgelistet, was für Fähigkeiten die ganzen einzelnen Kameras haben. Und dann die ganzen Sensoren können abgefragt werden. Ja. Und dann gibt es noch eine Pro-Version. Das ist alles noch nicht genug. In der Pro-Version könnt ihr sogar noch Benchmarks laufen lassen. Ihr könnt bestimmte Tests durchführen lassen. Zum Beispiel ein Ladetest. Ja. Damit könnt ihr prüfen, wie lange das Teil zum Beispiel braucht zum Laden. Und zwar effektiv. Ja. Oder Mikrofontests, Lautsprechertests, etc., etc. Einiges geht es auch schon ohne Pro, ja, Vibrationstests beispielsweise, Display und so weiter. Also das ist alles ziemlich cool. Bei den Tools gibt es vieles, was eben auch bei Pro vorhanden ist. GPS-Status beispielsweise, ja, USB-Check und dann natürlich eben auch die Benchmarks. Die gibt es nur in der in der Pro-Version, die man da eben holen kann. Es sind hier übrigens drei Preise aufgelistet, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, was das jetzt grundsätzlich bedeutet. Es geht los bei 3,99 € und geht bis 18,99 €. Leider ist hier keine Erklärung vorhanden, was die einzelnen Versionen oder was diese einzelnen Preise beinhalten. Was ist... Ist das jetzt eine Zeit oder so? Ist das eine lebenslang? Ich habe keine Ahnung. Da sehe ich leider ein kleines Manko dabei. Denn ich hasse hier auf etwas drauf zu klicken, ohne dass ich eigentlich weiß, was man gerade macht. Ich klicke ja hier nicht auf 18,99 €, wenn ich nicht weiß, was das bedeutet. Ja? Das müsste vielleicht nochmal überarbeitet werden, dass das dann nochmal verbessert wird, finde ich. Aber ansonsten gibt es da nichts drüber zu meckern. Die App ist auch schon in der kostenlosen Version Gold wert, denn sie hilft schnell zu gucken, was ist in meinem Smartphone drin. Und übrigens auch bei Problemen, wenn mal was nicht funktioniert, kann man schnell auch gucken, denn dann werden unter Umständen die Komponenten eben als defekt markiert oder eben als nicht verfügbar markiert. Ja, wie zum Beispiel hier bei mir ist der Fingerabdruckscanner kaputt, ja, und man sieht kein Fingerabdruckscanner mehr vorhanden. Ja. So, dann ist klar, okay, der ist hin. Tja. Ich dachte ja erst, es wäre ein Softwareproblem, aber ist es nicht. Tja, so ist es. Nun gut, also DevCheck Device and System Info. im Play Store kostenlos zum Download und zum Rumprobieren. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt ein paar Informationen aufsaugen können und damit was anfangen können. Und ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcasts. Und bitte, wenn ihr Posts macht, bitte immer den Hashtag TheNetcasts mit angeben. Sonst finde ich euch nicht. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche.